Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen. Wie geht's?
Hallo Lynn, schön dich zu sehen. Bisschen Halsweh tatsächlich, deswegen nehmen wir auch mal ein bisschen früher auf als gewöhnlich. Aber ansonsten geht's mir gut. Und ja. Vor allem, ich habe mich schon lange nicht mehr auf so eine Folge gefreut, weil ich habe so ein paar Sachen, wo ich echt mal gerne mit dir drüber reden würde.
Ja, wir haben Gesprächsbedarf auf jeden Fall und ich hoffe, deine Stimme hält bis zum Ende durch.
Das schaffen wir.
Für alle, die zuhören, wir reden heute über den Bachmann-Preis, beziehungsweise über die Tage der deutschsprachigen Literatur.
Und zwar einige Tage nach dem Bachmann-Preis, aber genau. Ungefähr so anderthalb Wochen danach wird die Folge rauskommen. Also
richtig.
Wir sind jetzt noch relativ nah dran.
Genau. Aktuell gibt es aber in dem Moment, wo wir das aufnehmen, noch unsere letzte Spanien-Folge zu hören. Wie dem auch sei, selbst wenn für euch der Bachmann-Preis noch eine Weile her ist, habt ihr jetzt die Chance, das Ganze mit uns nochmal zu durchleben. Ich wollte übrigens von dir wissen, Josef, weil du hast dir das ganze Jahr zum ersten Mal angeschaut und ich habe mich gefragt, ob du trotzdem spontan einige der PreisträgerInnen der letzten Jahre aufzählen kannst. Sind die dir im Gedächtnis?
Gar
ist das
nicht,
überhaupt
gar nicht.
Nicht okay?
Also ich muss auch sagen, es ist ja dann quasi so ein Label, was man so draufkriegt, ne? Oder draufkriegen kann, dass das dann irgendwie bei einem Autoren, bei einer Autorin im Buchumschlag mitsteht oder dass irgendwie so, weiß ich nicht, im Buchladen vielleicht auch mal irgendwo eine kleine Ecke ist, wo so ein DIN A4 ausgedrucktes Blatt ist, wo dann draufsteht, Bachmann-Preisträger, bla 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 und dann sind da halt so drei Bücher oder so, ne? Sowas könnte man sich vorstellen. Vielleicht habe ich es mal so grob gesehen, aber es ist für mich so keine Kategorie, mit der ich irgendwie was verbinden würde, weißt du, wie mit dem Deutschen Buchpreis oder so, wo ich dann schon noch so grob wüsste, okay, da gab es mal die zumindest mal nominiert waren oder sowas. Wie ist es bei dir? Hast du darauf geachtet? Also, ich meine, du guckst den Bachmann-Preis auch schon länger, aber hast du darauf geachtet, dass du zum Beispiel irgendwie, dass dich das dann interessiert hat, von dem Gewinner mal ein Buch zu lesen oder sowas oder von der Gewinnerin?
Selten. Ich muss sagen, ich hab's zum ersten Mal so konzentriert geschaut wie nie zuvor in diesem Jahr für unsere Folge. Sonst habe ich immer nur sporadisch eingeschaltet oder nachgeschaut. Das muss man ja auch sagen, das sind mehrere Tage. Wir sprechen gleich noch ein bisschen mehr darüber, wie das Ganze abläuft für alle, die gerade keine Vorstellung haben davon. Deswegen finde ich es immer schwierig, da komplett zu folgen und ganz dabei zu sein. Aber ich finde spannend, was du sagst. Mir geht es nämlich auch so, dass ich eine größere Vorstellung habe von den BuchpreisträgerInnen. Und es ist eigentlich ein bisschen widersinnig, weil die Tage der deutschsprachigen Literatur mit den mehreren verliehenen Preisen ja eigentlich viel präsenter sind, weil sie über mehrere Tage im Fernsehen ausgestrahlt werden. Also die Medienpräsenz ist eigentlich etwas längerfristiger. Gleichzeitig, und die AutorInnen agieren währenddessen im Fernsehen, gleichzeitig bleibt es mir persönlich weniger im Gedächtnis. Würde mich auch mal interessieren, wie das euch geht, die ihr gerade zuhört. Ob es eine ähnliche Erfahrung ist, weil eigentlich kommt es mir widersprüchlich vor.
Also so. Ich habe schon mal so einen Hint und den können wir dann vielleicht immer mal wieder aufgreifen in unserer Diskussion. Meine Theorie oder meine These zu den Bachmann-Preis ist irgendwie so ein bisschen, dass das so ein extremes Blasenphänomen ist. Also so ein richtiges Literatur-Bubble, Journalisten-Bubble-Phänomen. Alle gehen hin, alle berichten drüber, alle gucken mal rein. Aber außerhalb dieser Bubble sozusagen wird es dann trotzdem nicht so wahrgenommen und es steht halt überall in den Medien drin, aber nur, weil halt alle Journalisten da sind und da müssen die natürlich auch was drüber schreiben und deswegen findet es halt überall statt, also im Spiegel, in der Zeit und so weiter gibt es dann halt Artikel dazu, aber ich habe irgendwie trotzdem das Gefühl, es ist ein extremes Literatur-Bubble-Phänomen, während dieser Buchpreis halt schon was ist, was dann in allen Buchläden einfach ausliegt und
das ist,
so
glaube ich,
große
der Punkt.
Plattform.
Die Bücher beim Buchpreis, das sind Bücher, die prämiert werden, die du kaufen kannst.
Ja.
Die Texte beim Bachmann-Preis sind unveröffentlicht.
Ja.
Das heißt, du kannst sie dann zwar online nachlesen,
es
aber
halt,
du gehst auch nicht
dann
in die Läden.
Autoren, Autorinnen irgendwie dann ein Buch rausbringen und sowas.
Das muss ja auch nie zwangsweise in einem Buch auftauchen, rausbringen. Also das ist vielleicht tatsächlich sehr guter Hinweis, aber starten wir mal bei null.
Was ist der Bachmann-Preis denn?
Genau, wie läuft das ab? Also ich versuche das möglichst kurz zu halten. 1976 ist der der Bachmann-Preis von der Stadt Klagenfurt in Gedenken an Ingeborg Bachmann gestiftet worden. Wir haben über sie schon mal gesprochen, auch als wir über Erzählungen gesprochen haben in einer Folge kürzlich. Und seit dem Jahr darauf wird während der mehrtägigen Tage der deutschsprachigen Literatur dieser Preis verliehen. Da sind noch mehr Preise dazugekommen. Da wird der Bachmann-Preis verliehen, der Dreisat-Preis, der Kelag-Preis und der Publikumspreis. Die sind unterschiedlich hoch dotiert und man kann vielleicht schon mal festhalten, das, was wir allgemein als Bachmann-Preis bezeichnen, ist der höchst dotierte Preis, ich glaube 25.000 Euro. Und der wichtigste Preis, da werden 3 Tage Lesungen stattfinden von 14 AutorInnen. Und das Spannende ist jetzt, dass die AutorInnen von der Jury herkommen. Ja, also wie qualifiziert man sich? Man muss von einem Juror oder einer Jurorin eingeladen werden. Es gibt also 7 JurorInnen und alle 7 JurorInnen bringen 2 AutorInnen mit, laden sie ein zu lesen. Das Ganze läuft ungefähr 25 Minuten Textlänge mäßig gesehen. Und es handelt sich, das hatte ich schon gesagt, immer um unveröffentlichte Prosatexte. Eröffnet wird das Ganze durch die Rede eines vergangenen Preisträgers und moderiert wird das Ganze, wir kommen nochmal drauf auf die beiden, zumindest ich möchte dazu noch was sagen, moderiert wird das Ganze von Journalisten und FernsehmoderatorInnen, nämlich Peter Fesslacher und Cecile Schortmann. Was ich jetzt hier nicht nachverfolge, dazu gibt es das Internet und Google und dergleichen mehr. Natürlich gibt es nahezu jährlich Änderungen in der Jurizusammensetzung, in der Moderation, bei den Preisen. Also da könnt ihr euch gerne nochmal individuell belesen, wenn euch das interessiert. Aber hier ist das jetzt, glaube ich, weniger spannend. Was ich aber noch sagen möchte für alle, die nicht geschaut haben und die jetzt mal wissen wollen, was da so passiert ist. Ich persönlich finde die Zusammenfassung bei Radio FM4 extrem lustig. Das ist so ein bisschen wie die Nachlese vom GNTM-Finale. Ich weiß nicht, ob du das mal verfolgt hast, aber das ist ja wirklich so ungefähr die schlimmste Fernsehshow, die es einmal im Jahr gibt. Und auch da ist das Feuilleton immer danach voll mit so TV-Kritiken. Mhm. Und so ein bisschen, finde ich, liest sich das bei Radio FM4 über den Bachmann-Preis. Das ist also sehr amüsant und dann hat man auch einen ganz guten Überblick, was so passiert ist. Und hat auch ein bisschen Spaß dabei. Wir wollen aber heute über Literatur sprechen. Deswegen haben wir uns ja beide so fokusmäßig ein paar Schwerpunkte rausgesucht. Was wir jetzt mal ganz klar sagen, wir gehen jetzt nicht die 14 Lesenden durch, erklären deren Texte und wie die Jury darauf reagiert hat. Das ist wirklich ein bisschen langatmig.
Das ist jetzt hier quasi so unsere persönliche Nachlese.
Richtig, das ist unsere ganz persönliche Nachlese.
Und vielleicht nochmal ganz kurz vom Setting. Ich meine, die meisten haben es eh gesehen, aber die es wirklich jetzt gar nicht kennen oder sowas, also die Autoren, der Autor, die Autorin sitzt da, liest ihren Text vor, du hattest das gesagt mit den 25 Minuten und dann sitzt da die Jury und redet anschließend über den Text.
Richtig. Und die so sitzen alle zusammen in einem Studio, ja? Also links genau. Und rechts von dem Tisch, der AutorIn sitzt das Publikum und vor der AutorIn, vor dem Autor sitzt quasi in so einem Halbkreis die Jury. Also man liest die Jury auch so an und auch die Diskussion wird direkt so in Richtung der Lesenden ist in Richtung der Lesenden.
Und das Ganze dauert ungefähr so 50, 60 Minuten insgesamt, also Text
Richtig.
Vorlesen plus Jurydiskussion. Dann geht der Autor, die Autorin wieder raus und dann kommt der Nächste. Eigentlich Richtig. Ist es dann so, und die 14 sind halt aufgeteilt auf verschiedene Tage.
Ja.
Aber das ist der Ablauf, der ist eigentlich wirklich sehr, sehr ähnlich. Da dazwischen gibt es mal eine Mittagspause oder so, aber an sich geht das wirklich so. Lesen, Besprechung, Lesen, Besprechung, Lesen, Besprechung.
Der Tisch ist übrigens mein Highlight, an dem die sitzen, weil ich mich jedes Mal frage, wer diesen Tisch sauber machen muss, bevor das wieder losgeht. Man muss sich das so vorstellen, ja. Der ist so ein stilisierter Papierstapel, ja. Das ist so ein Rechteck, aber das hat unglaublich viele horizontale Einkerbungen, weil dieses aussehen wie aufeinanderliegendes Papier und ich frage mich jedes Mal, wer die Aufgabe hat, nach einem Jahr, die das Ding irgendwo rumsteht und verstaubt, diesen Tisch sauber zu machen. Das sind so Fragen, die ich mir stelle, wenn ich das gucke, aber sag du doch mal bitte, du hast nämlich 3 Auftritte sozusagen mitgebracht, die dir ganz besonders im Gedächtnis geblieben sind und vielleicht starten wir damit mal rein.
Ja, wobei, oder wir haben halt auch so ein bisschen uns überlegt, ne, was sind so, wo kann man vielleicht auch bestimmte Aspekte oder so erläutern, weil ich muss ehrlich sagen, dass ich jetzt vom wenigsten, was da so vorgetragen wurde, mega umgehauen wurde, also irgendwie, wir werden nochmal über den Gewinnertext reden und den fand ich schon richtig gut, ich muss aber trotzdem sagen, es gab eigentlich nichts von dem, was ich gesehen habe, das ist nicht alles, aber doch einige von diesen auch prominenten Sachen oder die auch viel besprochen wurden, wo ich jetzt wirklich dachte so, wow, das ist sozusagen so, ich warte nur darauf, dass diese Person endlich ihren Roman veröffentlicht.
Das ist ja auch ein Phänomen, weißt du, das muss man ja vielleicht auch dazu sagen, dadurch, dass die Leute auf Einladung lesen von den JurorInnen, da ist es ja trotzdem, es könnten ja auch 14 andere da sitzen. Also auf dem Level Literatur zu machen, und das ist ein hohes Level, aber gibt's ja noch ganz viele andere AutorInnen in Deutschland. Das heißt, das ist auch so ein bisschen egal, so blöd das jetzt klingt. Das ist jetzt auch nicht despektierlich gemeint, aber du kannst auch 14 andere Personen hinsetzen und es würde genau dasselbe Format dabei entstehen und derselbe Eindruck. Also natürlich ist auch die Jury in ihrer Auswahl subjektiv und bringen da persönliche Vorlieben mit.
Total.
Da kann auch mal ein ganzer Jahrgang irgendwie mehr deinem Geschmack entsprechen,
ja,
oder
total,
weniger.
Total, ja, ja. Aber das sozusagen nur vorweggeschoben und jetzt wollen wir aber über Texte reden. Ein Text kam von Olivia Wenzel und den fand ich deshalb interessant, weil er so sehr viele unserer heutigen Debatten über Rassismus, über das, was man sagen kann, was man nicht sagen kann, über Vorurteile gegenüber Männern, gegenüber Frauen und so weiter, auch über Themen, die sonst eher ausgespart werden, die dann da behandelt werden, weil es das alles reingebracht hat. Und so können natürlich so Texte, also man kann ja auch dazu sagen, die Texte für den Bachmann-Preis werden ja dafür geschrieben. Also, oder es muss halt ein Text sein, der noch unveröffentlicht und nicht schon irgendwo verarbeitet ist. Und Olivia Wenzel hat es halt so gemacht, dass ihr Text eigentlich so sehr, sehr zeitaktuell war. Also, dass sie den so sehr nah dran geschrieben hat an unserer Zeit. So war übrigens auch, finde ich, ein bisschen die Eröffnungsrede von Ferdinand Schmalz, die auch versucht hat, sehr viele Debatten irgendwie von Internet bis so ziemlich alle Themen zusammen reinzupacken. Ne?
Das ist auch nochmal ein anderes Thema. Ich war ja letztes Jahr sehr begeistert von, ich habe mir das hier irgendwie, warte mal, nochmal aufgeschrieben. Ich war letztes Jahr sehr begeistert von der Rede von Tanja Majatschuk von 2023, die eben sehr intensiv auch über das Kriegsgeschehen gesprochen hat und so weiter. Und von der Rede von Ferdinand Schmalz, ich glaube Preisträger von 2017, war ich etwas enttäuscht. Für alle, die das nicht verfolgt haben, das war eine Art Aufzählungstext, warum ihm nichts einfällt, jetzt etwas zu dieser Rede zu schreiben und was dagegen nicht hilft.
Und was und, das vielleicht irgendwie mit der Weltlage zu tun hat und dass uns da ja auch nicht so richtig was einfällt und das vielleicht, das also ein bisschen schwang da ja so mit, die Art, wie man eine Schreibkrise lösen kann, könnte man vielleicht auch andere Krisen lösen.
Richtig.
So, ne? So dieses, also auch eine ziemlich krasse, fand ich, so Überhöhung der Literatur und so dieser literarischen Arbeit und sowas im Verhältnis zu den wirklich dramatischen Problemen der Weltlagen.
Ja, und man muss auch sagen, es hatte für mich, ich finde, es hat sich gegen Ende hin ein bisschen aufgelöst, aber gerade so die erste Hälfte hatte für mich so eine Schreibaufgaben-Vibe, so nach dem Motto, mein schönstes Ferienerlebnis und jetzt fällt mir nichts ein, was ich dazu schreiben soll. Und das fand ich schade, weil er ja wirklich ein sehr, sehr toller Autor ist. Aber da merkt man auch, dass das nicht so einfach ist, sich da irgendwie dann davor irgendwie gewinnbringend und irgendwie bedeutungsschwer zu äußern. Ja, das kann natürlich auch immer, ne, das ist keine leichte Aufgabe. Ich will damit nicht sagen, dass man das können muss. Aber
oder
insofern.
Oder vielleicht auch, dass es bei solchen Texten auch immer ein bisschen die Frage ist, ob es einem gelingt. Also ob man in der kurzen Zeit, die man dann dafür hat, den richtigen Einfall hat, das richtige Thema, um das so umzusetzen. Ne? Es gibt ja gerade bei so Texten, finde ich, die man für Wettbewerbe schreibt oder die man relativ kurzfristig schreibt, ist es immer auch ein bisschen eine Glücksfrage, würde ich fast sagen.
Absolut.
Ne? Eine Inspirationsfrage.
Absolut. Es ist halt trotzdem, hat es ja eher so den Vibe einer Poetik eigentlich.
Ja.
Und wir hatten ja neulich diese Münchner Rede zur Poesie, ne, hatten wir vorgestellt in unserer Folge über die Einsendungen. Und da merkt man halt, dass es einfach was ganz anderes ist, dass da, ja, so das irgendwie, das viel tiefer gegangen ist und dass die Bilder nicht so bekannt waren, die da bemüht wurden. Und bei der Eröffnungsrede hier hatte ich das Gefühl, es werden sehr viele sehr bekannte Bilder bemüht und das war wenig überraschend.
Ja.
Aber gut, kommen wir nochmal.
Gehen wir wieder
zu Wenzel. Olivia
Wenzel. Wenzel musste ja keine Rede schreiben, sondern sie hat einen Text geschrieben.
Ja.
Und er beginnt damit, dass eine Frau für ein Dokumentarfilmprojekt einen Fußballspieler interviewen will. Einen ehemaligen Fußballspieler. Und sie hat aber eigentlich keine Ahnung vom Fußball und eine Reihe von Vorurteilen über Fußball, die man vielleicht auch so, also die gerade jetzt während der EM zumindest mir jetzt als jemanden, der Fußball mag, so sehr bekannt vorkommen, weil ich auch das Gefühl habe, dass es zum Beispiel im Umfeld vom DLL und von so Leuten, die schreiben und so sehr viel so, Fußball, das ist ja so blöd und weißt du, so, das ist doch so, da mache ich nicht mit, so nach dem Motto, ich gucke das Spiel auf keinen Fall und so. Und darüber schreibt sie auch so ein bisschen, damit spielt sie auch so ein bisschen. Diese Frau interviewt diesen Fußballer, hat aber eigentlich keine wirkliche Ahnung, oder Ex-Fußballer. Und dann klappt dieses Interview entsprechend auch nicht. Und der Text geht in so eine Art Traumebene und sie in ihren Träumen, wobei das, damit wird so ein bisschen gespielt, das wird nicht so ganz deutlich gesagt, aber es wird dann irgendwann deutlich, stellt sie sich vor, wie diese Geschichte mit diesem Ex-Fußballer weitergegangen sein könnte.
Ja, das ist ganz das witzig, ist so, ne? Die erleiden dann Schiffbruch, also genau, in ihrem Erotik, so man muss sagen, es ist ein erotischer Traum, sie erleidet Schiffbruch. Ich muss, genau, mit diesem Fußballer, ich springe jetzt, weil ich so begeistert war von diesem Text, die erleiden dann Schiffbruch auf so einer Insel und die interviewende Person hat ein Kind und das ist gerade noch in der Ferienwohnung und sie hat Milchstau und dann soll der Fußballer den Milchstau lösen und beginnt an dieser Brust zu saugen und es war wirklich, also ich mochte diesen Text so wahnsinnig gern, ich glaube es war mein Favorit dieses Jahr, weil hier ja nicht nur diese Ebene des Interviews eine Rolle spielt, wo so zwei aneinander vorbeireden, sondern auch gegengeschaltet diese Feriengesellschaft geschildert wird in einem Wir-Ton, ein Mütter-Frauen-Kollektiv, das mit zwei Kindern im Urlaub ist. Das war wahnsinnig humorvoll und unterhaltsam und gleichzeitig wirklich gut geschrieben. Hast du das mitbekommen, wie die diese Dialoge, nicht zwischen dem Fußballer und der Interviewerin, sondern die Dialoge zwischen den Müttern und Frauen, die waren so unglaublich lebensnah. Also diese Unterhaltungen fand ich fantastisch. Diese Mündlichkeit hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und deswegen fand ich diesen Text sehr, sehr gelungen.
Also ich würde da auch zustimmen, dass mir das tatsächlich, dieses kollektive Erzählen hat mir fast am besten gefallen. Ja. Ich fand die Ideen irgendwie ganz okay mit diesem Fußballer und so. Da muss ich aber sagen, das war so, ja, war irgendwie okay, aber ich fand dieses, wir hatten das ja vorhin, jetzt hattest du gesagt, dass bei dem Schmalz da so viele so bekannte Bilder und so. Und ich hatte bei diesem Dokumentarfilm gerade am Anfang dieses, da war der Text irgendwie so sehr krass gebaut, so, weißt du, so, die fragt das, dann sagt er das und da sind so extrem viele Klischees so abgetastet worden und so. Das fand ich fast ein bisschen, also es ist super geschrieben, man kommt da super mit. Aber es war irgendwie ein bisschen vom Zuhören fand ich diese Ebene manchmal so ein bisschen anstrengend oder hatte ich so das Gefühl, so, das wird jetzt so zwei Seiten, kennst du das, wenn so Themen einfach so durchexerziert werden, wenn du so das Gefühl hast, da sollen jetzt die verschiedenen Aspekte dieses Themas oder dieses, auch wie die zwei verschiedenen Welten auf Fußball gucken, sage ich mal, der Ex-Profi und die Frau, die damit eigentlich nicht viel zu tun hat. Und dann wird das so durchexerziert, dann werden so alle möglichen Aspekte davon so durchgeredet halt in so einem Interviewstil. Und das hat mir tatsächlich, da hatte ich dann fast schon so einen journalistischen Vibe, das hat mir irgendwie nicht so. Und dann aber, als das Kollektiv reinkam und dass der Text auch mehr so in diese Traumebene abgegangen ist, das mochte ich dann auch sehr gerne und ich mochte auch dieses Kollektiv sehr gerne.
Was richtig lustig war, wo sie sich dann so gegenseitig ihre sexuellen Fantasien erzählt haben und die eine meinte so relativ lapidar, sie stehe halt so auf dieses Gewaltding, so wenn Soldaten im Spiel sind bei der sexuellen Fantasie und so ganz trocken das Kollektiv quasi einfach nur so war wie ungünstig, weil völlig klar war, dass das wirklich schwierig ist und das wurde aber eben nicht so moralisierend irgendwie also auserzählt oder interpretiert, sondern dieses Kollektiv war einfach so wahnsinnig lustig und unbefangen im Umgang. Also ja, da hast du recht, das war wirklich großartig.
Total. Und wenn man da jetzt so in die Jury-Diskussion, dann würde ich sagen, da hat man so gemerkt, das war halt, also einerseits war das so ein Text, der war so, hatte so politische Themen einfach, hat er aufgegriffen. Das wurde dann auch von der Jury so aufgegriffen und ich hatte das Gefühl, das war so ein Text. Es gibt so Texte, die sind so, die eignen sich ganz gut für eine Diskussion. Da zerstreitet sich die Jury aber auch nicht drüber, weil alle finden den Text jetzt erstmal auf so einer gewissen Ebene gut geschrieben.
Ja.
Und dann fängt es an, dass man sich so seine politischen Vorlieben so ein bisschen reinbringt und die eine Person sagt, ey toll, da ist das Tabu, Milchstau, darüber wurde noch nicht, du hast es ja vorhin erwähnt, da wurde noch nicht so viel drüber geschrieben, sagt dann die eine, das war glaube ich Mitu Sanyal, die das so hervorgehoben hat quasi, dass da solche Themen behandelt werden. Ja. Und dann sagt der andere, naja, das ist doch jetzt nicht so so ein besonderes Ding. Und der eine Juror, ich weiß gerade seinen Namen nicht, der hat dann irgendwie gesagt so, ja, über Fußball, das ist ja mal ein richtiges Randphänomen in der Literatur, dass auch mal über Fußball geschrieben wird. Und dann geht es halt irgendwie so ein bisschen thematisch hin und her.
Ja.
Ja, was ist so dein abschließender Eindruck zu dem Text? Du hast gesagt, du mochtest ihn am liebsten.
Ich habe ihn als allerletztes gehört und war ja super positiv überrascht, muss ich fast sagen, weil es mein erster, wie sagt man, mein erster Wenzel-Kontakt gewesen ist. Mhm. Die ich glaube, 1000 Serpentinen Angst heißt ja der Roman, der vor ein paar Jahren erschienen ist von Olivia Wenst. Und den habe ich noch nicht gelesen. Und dann war ich eben sehr gespannt. Und auch wie der Text gelesen wurde, diese Präsenz auf dieser Bühne, die Qualität des Textes, das Selbstbewusstsein, das da für mich drin steckte, das hat mich sehr beeindruckt. Und auch am Ende die Reaktion auf die Jury. Denn man muss vielleicht wissen, dass es ein bisschen ist bei so beim Bachmann-Preis, dass die Jury diskutiert eine halbe Stunde. Man hört sich das mit unbewegter, starrer Miene an und hofft einfach, ganz gut wegzukommen. Und je vernichtender das Urteil ausfällt, desto mehr oder weniger schnell macht man sich danach halt aus dem Staub, wortlos meist. Nichtsdestotrotz gibt es eben diese eher formelle Frage des Moderators am Ende. Möchten Sie nochmal auf das Gesagte reagieren? Sie haben das letzte Wort. Das ist ein bisschen wie bei so einer Urteilsverkündung. Ja, ja, ja. Der Angeklagte hat das letzte Wort. Und viele möchten nichts sagen. Und Olivia Wenzel hat aber rückgefragt, weil sie Sachen nicht verstanden hat.
Und zwar nicht erst am Ende, ne?
Genau, sondern schon in der Mitte. Und ich fand es großartig, weil erstens hat sie sehr viel Kluges über ihren eigenen Text gesagt. Sie war schlagfertig, was ich gut finde. Denn es ging zum Beispiel darum, dass, jetzt fällt mir ihr Name nicht ein, eine Jurorin meinte, dass der Text mit konventionellen Bildern arbeitet, ja, genau, oder konventionell sei, gearbeitet sei. Und sie fragte dann, was genau.
Ich glaub, das war Zidelius, oder?
Ja, genau, das war Mara Delius.
Ja.
Und dann hatte Olivia Wenzel zurückgefragt, was an einem Fußballer, der an der Brust einer Frau mit Milchstausauge konventionell sei. Und darauf wusste dann auch niemand so richtig eine Antwort. Und ich fand es einfach schön, weil man gemerkt hat, man kann ruhig und klug in dieses Gespräch einsteigen. Da war jetzt für mich keine Bitterkeit oder sowas in dieser Reaktion. Und das hat mir irgendwie imponiert, weil ich glaube, sehr gut nachvollziehen kann, dass man in dieser Situation auch eingeschüchtert ist und eben nicht mehr spricht.
Mhm.
Und einfach das akzeptiert, was da über einen ausgegossen wird. Ja. Das ist so mein Eindruck.
Eine Autorin, die uns auch ganz gut bekannt ist, weil sie hier in Leipzig auch studiert hat, ist Kaschka Prila. Und was kannst du zu der so vielleicht sagen?
Ja, du hattest diesen Text auch mitgebracht. Ich habe ihn auch gehört. Ich war total gespannt darauf. Und da ging mir das eben zum Beispiel mit der Jury-Diskussion so, dass es eine der unangenehmeren Diskussionen war, fand ich. Ich fand sie sehr hart, die Diskussion. Und ich habe relativ schnell gemerkt, da werde ich aber später nochmal genauer drauf kommen, dass es total schwierig ist, einem Text mündlich zu folgen und dann eine Jury reden zu hören, die den Text aber vorher gelesen hat.
Mhm.
Ja, also es ist einfach ein Riesenunterschied. Wir werden da dann später nochmal drauf kommen. Und insofern konnte ich vieles, was gesagt wurde, nicht so ganz nachvollziehen. Aber mir schien, dass der Text formal für die Jury nicht zur Art des Lesens gepasst hat. Und wie gesagt, ich habe diesen Text nicht gelesen vorher, sondern ich habe ihn ja nur im Fernsehen gehört. Und das ist dann super schwierig, finde ich, als Format. Aber da kommen wir nochmal drauf.
Also es wurde sehr viel auch kritisiert, dass sie den so in Anführungszeichen komisch vorgelesen hat,
ja,
und die dann gemeint haben, oder viele der Jury gemeint haben, das passt jetzt für mich gar nicht zu dem, was ich erwartet habe, wie dieser Text vorgelesen wird.
Genau.
Und die Frage ist ja, ist das überhaupt ein Bewertungskriterium, weil natürlich die Leute, die Autoren und Autorinnen sehr unterschiedlich gut ihre Texte vorlesen, das muss man auf jeden Fall
und
sagen.
Ich meine, es gibt ja unterschiedliche Gründe auch, warum ein Text langsam gelesen wird, schon allein irgendwie aus gesundheitlichen Gründen zum Beispiel. Und auch gesundheitliche Aspekte haben in dem Text eine große Rolle gespielt. Also
vielleicht sagen wir mal ganz kurz in zwei Sätzen, worum es in dem Text geht.
Ja, oh Gott, lass mich das kurz zusammenfassen. Also es geht im Prinzip um eine Person, die erkrankt ist, sehr stark erkrankt ist, an einer Art Long-Covid vielleicht oder Post-Covid und gleichzeitig darüber nachdenkt, die Geschichte des Vaters aufschreiben zu wollen, der im Gulag gewesen ist, wenn ich das richtig in Erinnerung behalten habe. Und diese zwei Ebenen der körperlichen Versehrtheit und der Versehrtheit der Erinnerung, wenn man es so sagen kann, wird da zusammengebracht. Es spielen diverse Tiere noch eine Rolle, die auch auf Pflege angewiesen sind. Und
das ist so ein Text, der sehr stark so mit Assoziationen,
ja,
und Motiven,
genau,
da kommt da mal so eine Krähe und es gibt, glaube ich, mal so eine Schlange, also so arbeitet, ne?
Ja, genau, und, so aber es ist auch alles sehr konkret angebunden an das Ereignis, also an die Ereignisebene, ne? Die Krähe ist krank, die wird gesund gepflegt und so weiter. Und was da für mich durchgekommen ist, vielleicht mal kurz, um das wieder so zu wenden, nach der Jury-Diskussion, der Moderator fasst nach der Jury-Diskussion den Text nochmal zusammen. Was ich aber ganz witzig finde, ist, dass er das nicht anhand der Inhaltsangabe des Textes tut, sondern anhand der Jury-Diskussion.
Genau.
Das heißt, dieser Moderator hat Kraft seines Amtes die Möglichkeit, am Ende diesen Text in einem positiven Licht erscheinen zu lassen, wenn er das Positive zusammenfasst oder negativ, wenn er das Negative zusammenfasst. Spannenderweise versucht natürlich der Journalist, der das moderiert, immer eine Mischung zu finden. Ja, der gibt sich da schon Mühe. Ich finde den auch sehr sympathisch. Aber in dem Fall hat er es komplett verkackt, finde ich. Weil ja, der letzte Satz war einfach ein Zitat aus der Jury-Diskussion, das da lautete, die Diskussion über den Text ist viel reichhaltiger und interessanter als der Text selbst. Und ich finde, das kannst du als abschließenden Satz nicht über einen Text sagen, weil das verhindert auch, dass diese Person irgendwie, die da gerade gelesen hat, mit irgendwie einem guten Gefühl aus diesem Raum rausgeht.
Naja, und vor allem darum geht es auch nicht. Die Jury ist eigentlich, also sie ist sie ist natürlich wichtig für diese Preisverleihung, damit so ein bisschen Spannung entsteht und Spaß macht, das anzugucken. Aber es ist nicht das, um was es geht. Die Jury, darum darf es nicht gehen. Selbst wenn der Text noch so schlecht ist, dürfte man niemals irgendwie dann am Ende die Jury so hochheben. Und ich finde, das ist auch was, was man auch bei diesem Prila-Text und auch bei ein paar anderen ganz gut gesehen hat, wenn es um so Politisches ging und so.
Ja.
Dass man manchmal so das Gefühl hatte, also insgesamt, sagen wir es mal so, insgesamt sind die bei der Jury schon bemüht, dann über den Text zu sprechen und über die Aspekte.
Sie widersprechen sich auch,
genau,
sie kämpfen so für ihre Texte,
und
sie
widersprechen sich auch manchmal gegen selber, ja, ja, so. Im einen Text sagen sie, ey, jetzt hätte ich mal gerne viel mehr auserzählt. Im nächsten Text sagen sie, oh, hier ist alles so auserzählt. Mhm. Ne, so wie das halt ist, wenn man über Texte spricht, das kennt man vielleicht auch selber.
Ja.
Wir haben ja auch schon viele Textgespräche einfach geführt am DLL.
Ja.
Da läuft ja so eine Textwerkstatt auch nicht viel anders. Und da ist es auch so, dass man irgendwie bei dem einen Text das bemängelt und beim anderen wieder genau das Gegenteil.
Mhm.
Aber manchmal brechen so ein bisschen die Egos durch. Und gerade wenn es dann so um so politische Themen gibt, dann gibt es halt die einen, die sind eher so, sag ich mal, konservativ eingeordnet, die anderen begreifen sich, glaube ich, eher so als progressiv. Und dann dienen manchmal so die Texte so als Aufhänger zu zeigen, wo man jetzt so steht.
Mhm.
Und das sind meistens Momente, die vielleicht so entertaining gemeint sind oder auch mal so kurz entertaining funktionieren, aber die der insgesamten Textbesprechung immer schlecht tun.
Ja.
Also die auch immer diese Gesamtjury-Diskussion dann zu einem Text irgendwie schwieriger machen, wenn dann dazwischen mal einer irgendwas rausgehauen hat von wegen, ja, sie sind ja eh immer nur auf der Seite oder dann die andere, ja, sie würden ja das eh, also ne, so dieses, ja.
Das stimmt und ich meine, ne, es ist ein Unterhaltungsformat, das muss man am Ende so sagen und genau deswegen können sie sich das halt auch, sage ich mal, erlauben, weil es funktioniert, weil das der unterhaltsame Aspekt daran ist. Aber ich glaube, alle, die schreiben und die im Ansatz wissen, wie es ist, wenn über den eigenen Text gesprochen wird, dreht sich alles um bei diesen Diskussionen in manchen Fällen. Manche sind wirklich fair und auch fair formuliert, aber es gibt so Ausreißer, die mir persönlich extrem wehgetan haben. Also wo ich wirklich auch, wo mir das so leid getan hat, wo es mir einfach leid tut, muss ich ganz klar sagen. Mhm. Weil es eben kein privater Raum ist. Es ist ein Unterschied, ob die Jury das dieses Gespräch hat ohne Kamera. So wie zum Beispiel Gespräche stattfinden an Schreibinstituten oder so. Das ist einfach ein Unterschied, aber es ist öffentlich und es kannst du immer wieder anschauen. Und das ist irgendwie eine andere Nummer. Aber reden wir über den letzten Text, den du
sehr gerne, weil das will ich auch noch, darauf möchte ich auch noch gerne hinaus, dass es natürlich, dass die Texte auch schon mitbestimmen, wie eine Jury-Diskussion läuft. Und ich glaube auch, das ist was wir vielleicht auch vom DLL kennen, wenn ein Text richtig gut war, dann ist oft auch die Besprechung ziemlich gut.
Mhm.
Also weil einfach so, am Ende ist richtig gute Literatur trotzdem noch überzeugend. Weißt du, was ich meine? Und wenn was richtig gut ist, dann wird es meistens auch von einer großen Mehrheit anerkannt, würde ich mal jetzt so sagen, so pauschal. Das klingt relativ pauschal, aber ich glaube, es ist eben so, dass es eine bestimmte Qualität gibt, die Leute, die sich für Literatur interessieren oder gerne lesen oder so, die einfach, wo es einfach überall Klick macht.
Mhm.
Selbst wenn dann die eine Person vielleicht sagt, ach, das ist nicht so ganz mein Thema oder so, aber die kann
ist
dann trotzdem
gemacht.
Noch anerkennen.
Ja, ja.
Und bei dem Gewinnertext von Tian Sila, da war das auf jeden Fall so. Also da war die Diskussion, die Jury-Diskussion total ausgewogen, freundlich, respektvoll, weil aber auch alle den Text einfach gut fanden.
Ja.
Alle unter unterschiedlichen Gesichtspunkten. Und ich fand den Text tatsächlich auch gut. Das ist mein Lieblingstext. Und Tijan Zila, der ist, ich glaube, aus Bosnien geflohen mit seinen Eltern nach Deutschland. Der hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Radio Sarajevo, über seine Erinnerungen an den Krieg im Kosovo. Und jetzt arbeitet er quasi gerade an Texten und es soll auch ein Roman erscheinen, wo es darum geht, wie seine Eltern damit zurechtkamen, dann in Deutschland anzukommen und alles, was sie gelernt hatten, also ich glaube, die Mutter hat Germanistik studiert gehabt und so in Bosnien, das zählt halt alles in Deutschland nichts.
Mhm.
Und die müssen quasi ihr Leben komplett neu aufbauen und haben halt diese Kriegstraumata. Und der Text, der heißt, oder in dem Text geht's, Das markiert der Text immer wieder, der Tag, als meine Mutter verrückt wurde.
Mhm.
Und das beschreibt, wie der Ich-Erzähler zu seiner Mutter und zu seinem Vater nach Hause kommt und seine Mutter plötzlich so die totalen Verschwörungstheorien hat und sagt so, sag mir mal, mit wem hast denn du geredet? Du kannst es mir sagen, du hast es ihm gesagt, du hast es, ne, so. Und
ja.
Er versteht gar nicht, was los ist. Und er guckt zu seinem Vater, aber in der Mutter hat halt, in der Beziehung hat halt immer die Mutter den Ton angegeben und der Vater zieht sich so ein bisschen zurück und macht so nach dem Motto so, keine Ahnung, und ich bin da so raus. Und die Mutter wird immer extremer und hat so alle möglichen Sachen, über die sie mit ihm reden will und sagt, jetzt sag's mir, du hast es ihm gesagt, du bist übergelaufen, so nach dem Motto, ne? Wo sich so ganz viel mischt. Und letztlich geht es darum, dass man halt irgendwie, also es ist so der erste Tag, das wird dann durch so einen Vorgriff erklärt, an dem sich die Schizophrenie der Mutter letztlich zeigt, also so für den Sohn. Und um die Beschreibung von diesem Tag entblättert er die Vorgeschichte im Krieg, entblättert er, wie seine Eltern nach Deutschland kamen und quasi hier nicht so wirklich Fuß fassen konnten, weil auch die Gesellschaft das gar nicht so zugelassen hat, entblättert er, wie sein Vater lauter kaputte Radios kauft und versucht, die irgendwie zu reparieren, weil er denkt, das würde dann eine richtige Geldeinnahmequelle sein und dann irgendwie bemerkt, dass die Leute sich hier alles neu kaufen und nichts Repariertes haben wollen, so, ne? Und er hat dann aber trotzdem diese unzähligen Dinger und das ganze Haus ist vollgerümpelt damit und es geht halt darum, wie es diesem Jungen geht und wie er letztlich am Ende, und das ist so der Bogen, den der Text schlägt, die Strategie, die er hatte, wenn Bomben eingeschlagen sind und er sich zusammengekauert hat, wieder anwendet, um mit dieser Situation mit der Mutter und dem Vater zurechtzukommen.
Mhm.
Und das ist einfach ein sehr linear erzählter Text mit einem sehr guten Humor, krassen Bildern und auch einfach sehr berührend. Also, ne, der war einfach, da hat einfach alles gestimmt. Also das war einfach so in sich total geschlossen und das war auch das, was halt dann auch bei der Jury-Diskussion ankam. Deswegen hat mich das tatsächlich persönlich auch sehr gefreut, dass der Text halt gewonnen hat.
Ja.
Aber wir haben jetzt Kashka Prila erwähnt und du wolltest noch ein bisschen auf einen Aspekt eingehen, den wir noch gar nicht erwähnt haben, nämlich diese Vorstellungsvideos.
Ja, genau.
Sag mal was dazu.
Ich sage jetzt mal was zu den Vorstellungsvideos. Die haben wir nicht erwähnt, du hast recht. Alle Teilnehmenden sind angehalten, im Vorfeld ein ungefähr 3-minütiges Video zu produzieren, in dem sie sich selber vorstellen. Das hat natürlich über die Jahre wirklich ganz unterschiedliche Ausmaße angenommen. Was wird da gesagt? Was wird da gezeigt? Ist natürlich auch ein schöner Raum für Selbstinszenierung. Da könnte man sicherlich eine ganz eigene Folge nur über diese Videos machen. Es gab in diesem Jahr 2 Videos, die ich besonders gelungen fand, weil sie diese Absurdität dieser Selbstvorstellung irgendwie aufgegriffen und für sich gewendet haben und damit das Spiel irgendwie nach eigenen Regeln weitergespielt und sich zunutze gemacht haben. Der eine Text, wo das passiert ist, ist bei dem Text und dem Einspieler und der Person Autorin Johanna Seebauer. Sie hatte nämlich in ihrem Einspieler Bezug auf ihren Text genommen und auf sonst nichts. Also es ging gar nicht so sehr um sie, sondern sie lief mit einem Glas Gurken herum, eingelegter Gurken. Und das hatte sie im Buchladen gekauft. Also es war schon so ein bisschen so eine surrealistische Situation. Es war sehr humorvoll. Und im Prinzip traf sie dann einen ehemaligen Bachmann-Teilnehmer auf einer Parkbank und fragte den, was würdest du mir vorschlagen, wenn ich die Gurke, die eingelegte Gurke als Topos in der Literatur groß machen will. Und da meinte er, ja, dann musst du mit der Gurke zum Bachmann-Preis. Und dann war das Video zu Ende und der Schwenk hin auf diese Autorin, die da an diesem Blättertisch sitzt und lesen wird, mit einem Gurkenglas tatsächlich auf dem Tisch. Das hatte sie also mitgebracht. Und dann las sie eben einen Text über einen Gurkenvorfall, der total ausartet. Und damit das jetzt nicht unerwähnt bleibt, der Text war sehr, sehr lustig, handelte von einer, behandelte im Prinzip diesen Mechanismus, wenn ein Ereignis in den Medien aufgebauscht wird und plötzlich alle eine Meinung haben müssen.
Wenn so eine Debatte entsteht und Lager und dieses
Ganze. Richtig,
genau. Also eigentlich, ja, ist wie so eine Persiflage auf unsere Debattenkultur.
Richtig,
anhand von
ja.
einer Gurke.
Ja.
Und der Text hat ja auch den Publikumspreis gewonnen.
Genau.
Tatsächlich, ne?
Der war auch einfach sehr klug gebaut und gleichzeitig eben sehr humorvoll und leichtfüßig. Fand ich toll. Ist das eine Beispiel, das ich mitgebracht habe für diese Videos. Ein anderes hat ein bisschen ähnlich funktioniert, auch wenn der Text und das Video ganz anders waren. Eine Leipziger Autorin, wir hatten viel Leipzig-Präsenz dieses Mal, Christine Koschmieder. In diesem Selbstvorstellungsvideo, das war eigentlich mein allerliebstes, weil da sieht man Christine Koschmieder an einem Tisch sitzen und sie schaut in die Kamera und fragt, nachdem ungefähr eine halbe Minute geschwiegen wurde, und? Haben Sie schon einen Eindruck? Und an der Stelle war ich einfach schon derartig begeistert davon. Ich habe bei diesem Text das Vorstellungsvideo erst hinterher gesehen. Und es ist ganz interessant, weil mit dem Wissen um dieses Video funktioniert für mich der Text auch besser. Denn nachdem sie diese Frage stellt, spricht sie ein bisschen darüber, worüber sie geschrieben hat in diesem Text. Oder ja, in dem Moment, wo man das davor sieht, so wie es im Fernsehen eben von der Reihenfolge her ist, leitet es gut auf diesen Text hin. In diesem Text geht es, soweit ich weiß, oder der ist angelehnt an die Person Edelgard Stössel, die war eine Fernsehmoderatorin, die gekündigt wurde, weil ihr Rock zu kurz war, glaube ich. So war die Geschichte gewesen. Und im Prinzip geht es in diesem Einspieler um die Frage, woher kommen die Texte, die man schreibt? Woher komme ich als Autorin? Und sie bricht diese Identitätsnahme auf, ohne sie zu negieren. Sie fokussiert sich nämlich auf das Schreiben, auf die Arbeit selbst und dementsprechend konsequent auch darauf, wie der Text gemacht ist. Das war alles sehr klug hingeführt, sehr, sehr sympathisch. Sie stand als Autorin im Mittelpunkt dieses Videos, aber gleichzeitig hatte sie wirklich diese Funktion der Vermittelnden, derjenigen, die die Geschichte aufschreibt, die da als eine Art Schnittstelle funktioniert. Und das hat mir wahnsinnig gefallen, auch dieser Impuls, das Vorstellungsvideo zu einem Prätext werden zu lassen, der diesem eigentlichen Wettbewerbstext vorangestellt ist. In diesem Text ging es um die Nachkriegszeit in Westdeutschland, das Wirtschaftswunder, die Befreiung der Frau, eine unglückliche Ehe. Es ist ein Körpertext, ein Emanzipationstext, um das mal so kurz zusammenzufassen. Und da ging es dann in der Diskussion natürlich auch viel um dieses Zeitgeschehen und wie das nachvollziehbar gemacht wurde im Text. Es gab eben sehr viel Lokalkolorit und Historisches, also das hat man dem Text auch angemerkt im Vokabular und so weiter. Und da hat sich die Jury dann auch so ein bisschen gespalten. Ne? Wer findet das gut, wer findet das nicht so gut? Die Frage wurde aufgeworfen, warum dieser Text gerade jetzt entstehen muss. Ich hatte diese Frage in dem Moment auch, aber weil ich das Video vorher nicht gesehen habe. Mhm. Und als ich das Video vorher gesehen hatte, dachte ich so, also dann hätte ich die Frage nicht gestellt. Und die kannten das ja alle, die sehen das ja da in dem Moment auch. Aber um es mal nochmal zusammenzufassen, diese Vorstellungsvideos bei Christine Koschmieder und Johanna Seebauer waren also wirklich Teil dieser Performance für mich. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Ich spreche jetzt noch über den letzten großen Aspekt, der mich interessiert und den wir schon angerissen haben. Die Lücke zwischen Lesung und Text. Man muss dazu sagen, die Jury, die kennt die Texte, bevor das Ganze stattfindet. Die lesen die Texte im Vorfeld und die machen sich ihre Gedanken zu diesen Texten und dann erst finden diese Tage der deutschsprachigen Literatur statt und dann erst hören sie diese Texte. Ich wollte dich im Vorfeld mal fragen, ob du Texte lieber hörst oder liest, sei es jetzt auf Lesungen oder bei Hörbüchern,
definitiv
die ja auch so einen Wahnsinnshype haben. Du bist auch
definitiv
Team Lesen, ne? Weil ich
definitiv
nämlich auch. Ich kann mich wahnsinnig schlecht konzentrieren, wenn ich einen Text höre. Das hat zum einen damit zu tun, dass es mir gefallen muss, wie es klingt. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ich sage, es kann gut gelesen sein, aber ich finde es irgendwie nicht so schön gelesen, trotz dessen. Oder es ist auch einfach nicht gut gelesen, dann ist es nochmal was ganz anderes. Und in dem Text von Mitya Mahmud, da war es eben so, dass wir einen Text hatten, der aus der Tradition von Klang, von Spoken Word kam. Das war ein Text, der war geprägt von Lautmalerei, von Reim, von Klangverschiebung, von Rhythmus und auch von Schweigen. Es gab Schweigestellen in diesem Text. Und insgesamt kann man das schlecht zusammenfassen, aber es geht hier um so eine Art babelartige Spracherneuerung. Das Alphabet soll reformiert werden. Und dann gab es wirklich, also die Jury war da ein bisschen gespalten, aber nicht 50-50. Eigentlich waren fast alle ziemlich begeistert, weil alle meinten, mir hat der Text schon zu Hause gefallen, aber jetzt durch die Lesung finde ich ihn grandios.
Mhm.
So. Und Philipp Tingler hat das anders gesehen. Für alle, die das schon mal gesehen haben, ist völlig klar, wenn Tingler fällt, dann ist klar, dass irgendwie, ja, ziemlich drastische Aussagen getroffen werden. Ich glaube, es gibt mittlerweile sogar einen Verb, abgeleitet aus seinem Namen, to tingle irgendwie. Also so Englisch, halb Englisch, ich weiß es nicht. Ich habe irgendwo davon gelesen und fand es sehr passend. Aber Tingler meinte in der ihm eigentümlichen Art, dass er den Text auch leise zu Hause verstehen will und auch den Verdacht hat, dass nicht alle Spielereien in diesem Text, diese Sprachspielereien, er ist nämlich auch ein mehrsprachiger Text, so originell sind, wie sie zunächst erscheinen. Und an dieser Frage hat sich die Jury dann so ein bisschen aufgerieben. Es ist natürlich ganz wichtig, erstmal die Tradition oraler Literatur nicht zu unterschlagen. Da gab es so ein bisschen den Anklang in der Jury-Diskussion, Literatur ist geschrieben und fertig. Aber wir haben ganz viele Kulturen auf der Welt, wo das überhaupt nicht so ist. Zum Beispiel muss ich da denken an die hawaiianischen Inseln, wo es kaum geschriebene Zeugnisse gibt, weil als die Inseln missioniert wurden, wurde der Hula, der Tanz, mit dem die Einwohner dort ihre Geschichten weitergegeben haben, verboten worden war. Und dann sind diese Geschichten erst aufgeschrieben worden durch Missionare. Das heißt, da funktioniert Literatur überhaupt nicht über Text. Genauso wie, glaube ich, in Island, wenn ich mich recht erinnere. Da gab es auch einfach nicht genug Material zum Schreiben. Und da ist es auch ganz viel über Oralität weitergegeben worden und erst sehr spät aufgeschrieben worden. Und das muss man einfach anerkennen. Ich finde, wenn man sagt, dass das keine Literatur ist, dann macht man einen großen Fehler und klammert ganz viel aus, was sehr, sehr spannend ist. Und gleichzeitig verstehe ich aber das Argument, dass man den Text auch leise lesen können möchte, weil ich eben ein großer Fan dessen bin, einen Text alleine zu Hause in Stille für mich zu lesen und zu erfahren. Muss man einfach ganz klar sprechen über dieses Phänomen, dass die Jury in so einer Doppelposition da ist, von der du auch schon gesprochen hast, nämlich einmal diesen Text zu hören und sich dadurch einen ganz neuen Eindruck davon zu machen und schon einen Eindruck zu haben vom Geschriebenen. Ich möchte deswegen mal grundsätzlich drüber sprechen, was das eigentlich ist, was die da tun. Weil der Bachmann-Preis wird immer kontrovers diskutiert. Das ist schon irgendwie schon immer so, seitdem ich das verfolge. Und es gibt immer diese ganzen Debatten darüber. Gerade AutorInnen selber, habe ich so das Gefühl, würden gern eingeladen werden, weil es so ein Riesending ist, aber finden es gleichzeitig richtig fürchterlich.
Mhm.
Und ich glaube, ich habe so ein bisschen für mich fassen können bei dieser diesjährigen Ausgabe, warum das für mich so eine unangenehme Situation ist dort und warum das für mich nicht aufgeht, dieses Konzept. Also, ein Text, der vorgelesen wird, braucht, je nachdem, was der Text will, ja eine andere Art der Interpretation, der Lesung. Ja, das heißt, und das wird ja immer wieder von den Moderatorinnen auch gesagt, es wäre ein Wettlesen, die Leute lesen gegeneinander. Aber das funktioniert ja gar nicht. Das wäre, wenn sie alle den gleichen Text lesen würden. Dann wäre es ein Wettlesen gegeneinander. Das tun sie aber nicht. Gleichzeitig, während eben da angeblich ein Wettbewerbslesen stattfindet, wird aber der Text bewertet als das ausschlaggebende Argument. Ein Text, den ich als Zuschauerin überhaupt nicht kenne, sondern nur höre, da wären wir wieder beim Wettbewerb, und der aber dann am Ende nicht zählt. Das ist also etwas, was für mich nicht aufgeht. Hier zählt das davor und gleichzeitig soll es fürs Publikum schön verpackt werden und gelesen werden. Es soll entertaining sein. Und vielleicht muss man auch nochmal betonen, wie es sich von anderen Wettbewerben unterscheidet und deswegen für mich kein Wettbewerb ist oder sein kann. Wenn wir bei einem Sportwettbewerb sind, zählt dieses davor nicht. Die Leistung, die du abgerufen hast im Vorfeld eines Wettbewerbs als Sportler zum Beispiel, ist irrelevant. Wichtig ist, was du in dieser Sekunde abrufst, da der Wettbewerb stattfindet. Und das ist halt beim Bachmann-Preis nicht der Fall.
Ja, und die Frage, und das ist natürlich auch das auch verständlicherweise nicht der Fall, weil wie soll man das bei Literatur leisten? Dann wäre ja die Aufgabe quasi so, ihr setzt euch jetzt alle hin, kriegt alle eine Stunde und schreibt alle in dieser Stunde einen
das
Text und der wird dann verglichen.
Und das könnte Literatur ja sogar, also könnte man ja machen, aber das ist genau der Punkt.
Das ist was anderes.
Ja,
also,
es ist was völlig anderes. Genau, wenn man einen Wettbewerbscharakter herstellen will, müssen die Grundvoraussetzungen gleich sein. Und das Schöne an Literatur ist ja, da sind ungefähr, ja, 14, also sind 14 Texte. Und sie sind auf 14 verschiedene Weisen mehr oder weniger gelungen. Sie sind nicht vergleichbar, weil jeder Text ist anders gut, je nachdem, was er machen möchte.
Und das andere ist, was du gesagt hast, die Performance, da wäre es ja dann so, es gibt ja zum Beispiel Open Mics.
Ja.
Und Open Mics funktionieren ja letztlich über die Performance. Da wird ja wirklich die Performance bewertet. Natürlich irgendwie auch der Text, aber der es halt am besten rüberbringt und den besten Text für die Performance geschrieben hat, der gewinnt dann irgendwie am Ende auch. Und aber darum kann es natürlich bei so einem Bachmann-Preis irgendwie auch nicht gehen. Also wenn man jetzt so sagt, okay, das Ziel ist, wer liest am besten seinen Text vor, das wäre irgendwie auch, das würde zu einem Literaturpreis einfach nicht passen.
Richtig.
So, und da ist man jetzt auch, glaube ich, an wirklich einem interessanten Punkt, weil das ganze Ding wird gerne beschrieben oder wurde jetzt auch vom Spiegel beschrieben, kurz bevor es losging. Da war so ein längerer Artikel, die Castingshow für Literatur.
Ja.
Und da wurden auch diese ganze Sache mit den Einspielern und mit dieser Jury-Diskussion wurde so ein bisschen verglichen mit Germany's Next Topmodel tatsächlich.
Oh,
also, dass sie so gesagt haben, die versuchen halt vom Konzept und von allem, was sie so haben, da auch so einen Charakter zu erstellen. So, ne? Also so eine Situation. Und das ist natürlich kein Sportwettbewerb, Germany's Next Topmodel, aber da ist es ja trotzdem auch so, dass es irgendwie eine Aufgabe gibt an dem Tag, meinetwegen irgendein Shooting oder so, und dann wird entschieden, wer hat das gut gemacht und wer hat es nicht gut gemacht. Und das ist auch was du in dem Moment leisten musst und was du nicht irgendwie einfach so für dich zu Hause machst und dann trägst du das vor. Und ich glaube, dass dieser gesamte Wettbewerbscharakter und dieses gesamte, sag ich mal, in Anführungszeichen Castingshow-Format extrem schlecht funktioniert für Texte. Und das muss ich wirklich so, ich finde das teilweise wirklich mega peinlich, wie das da gemacht wird. Und da kommen wir auf so ein paar Sachen. Also ich habe in einem anderen Podcast gehört, da wird so über verschiedene tagesaktuelle Sachen geredet und da ging es kurz um den Bachmann-Preis. Und da wurde die Tennisspielerin, die ja auch schreibt, Andrea Petkovic, gefragt, ob sie sich das sowas anguckt. Mhm. Und dann hat sie gemeint so, ich kann mir auf Anhieb nichts Langweiligeres vorstellen als Autorinnen, die den Tag über ihre eigenen Texte lesen.
Mhm.
Weil die meisten Autoren also ihrer Erfahrung nach, und die hat schon auch viele Lesungen besucht in Amerika und überall, schreiben die meisten Autoren und Autorinnen auch deshalb, weil sie nicht so gern reden, meinte sie so. Und warum sollte, also was ist an dem Konzept cool so, weißt du? Und ich finde, es gibt so einen gewissen Teil natürlich, der interessant ist irgendwie so, dass man, okay, mein Sohn unterbricht, gleich geht's weiter. So, wie lesen die so ihren eigenen Text? Aber gerade bei klassischen Lesungen zeigt sich, finde ich, auch schnell, dass wenn man zu lange liest, das einfach unfassbar langweilig ist. Also eigentlich sind Lesungen, finde ich, immer dann am besten, wenn dann auch wirklich ein bisschen erzählt wird über den Text und so.
Ja,
und dann
Gespräche,
so kleine Stellen
genau,
mal vorgelesen
richtig.
Werden, aber nicht zu lang.
Ja.
Und 25 Minuten lesen ist einfach definitiv zu lang.
Mhm.
Und 25 Minuten im Fernsehen zu lesen ist so ziemlich die schlechteste Idee, die man machen kann, weil im Fernsehen, wenn du Fernsehen guckst, muss irgendwie was passieren. Und sei es ein Gespräch oder sowas, weswegen die Jury-Diskussionen auch besser anzugucken sind, als die Texte, um die es ja eigentlich geht. Und die
ja,
im Zentrum
weil da
stehen.
Irgendwie ein bisschen was passiert. Und ich habe ja einen Reformationsvorschlag, ne?
Ja.
Wenn die weiter das Wort Wettbewerb und gegeneinander benutzen wollen, schlage ich vor, dass wir es tatsächlich so machen. Es gibt jedes Jahr eine Schreibaufgabe für 14 Leute, die haben dann eine halbe Stunde Zeit, einen Text zu verfassen. Und dann gibt es aber SprecherInnen, die die Texte vorlesen.
Das habe ich auch gedacht, warum nicht?
Die alle Text interpretieren und dann kann die Jury sich darüber gerne unterhalten, was auch immer das dann bringt und was auch immer dabei herauskommt.
Der Text sollte eigentlich auch nicht so lang sein.
Ja.
Also das Problem ist, 25 Minuten im Fernsehen ist einfach zu lang und
mhm.
und sie versuchen versuchen das ja durch so ganz krasse Gimmicks quasi in Anführungszeichen auszugleichen und das ist so peinlich. Da wird dann zum Beispiel so ein Triptychon aus Bildern gemacht, also dann wird das Bild von dem Lesenden einfach so, gibt es das nochmal, dann hast du so eine Reihe mit so drei Bildern, wie er da liest, oder die Kamera fährt so ganz langsam diesen Tisch, der Autor, die Autorin sitzt, da hast du ja schon von geredet, fährt die so ganz langsam empor bis zum Gesicht des Autors, während er liest und man denkt sich so, was ist denn das jetzt für ein Zeug? Dann gibt's so, dann hast du ein Publikum, das muss man auch mal noch sagen, das ist ein Publikum, das ist sich wirklich nicht so bewusst, dass es gerade im Fernsehen ist irgendwie. Ja. Also die machen echt so ihr Ding einfach und die lesen aber alle auch die Texte mit, weil es ja auch einen Publikumspreis gibt, was irgendwie auch wirklich, sage ich mal so von der, also es ist nicht besonders telegen, wenn lauter Leute da sitzen und mit ihren Blättern rascheln, wie in so einem, und dann das nochmal umblättern, so über die Heftklammer drüber irgendwie. Und dann gab es so eine Situation bei dem einen Text, da hat dann die Frau, die ganz vorne in der Reihe sitzt, mit dem Herrn, der ganz hinten, ganz oben, also die, das ist so eine kleine Empore, was zu klären gehabt und hat immer so übelst die Handzeichen gemacht und immer so nach da hinten so, ja, nee, nachher. Und der dann auch so, und das, die haben das einfach durchgezogen, ne? Die ganze Zeit hat man die gesehen, wie die versucht haben, da so nonverbal mit Händen und Füßen sich irgendwas so mit, und oh nee, ich muss, und dann haben sie sich kurz hingesetzt, dann wieder und so. Und so ging das halt ständig, dass irgendwie auch das Publikum so total, weiß ich nicht, so wirklich so, ist scheißegal, da ist halt eine Kamera so. Und ich finde, das ist, weil wir haben über Sportevents geredet, wir haben über verschiedene Wettbewerbsformate geredet. Ich finde halt, wenn du wirklich möchtest, wenn du wirklich Menschen abholen willst, dann musst du dir auch bei diesen Entertainment-Sachen und bei diesen Fragen Mühe geben. Dann musst du das irgendwie eine Rolle spielen. Oder du sagst halt einfach, das spielt eigentlich, darum geht's eigentlich gar nicht. Weißt, das wäre auch okay.
Und ich finde auch einfach, keine Ahnung, also ich bin jetzt nicht der größte Fernsehfan, aber Fernsehen ist ja doch, es gibt Leute, die machen halt Fernsehen aus, also als Beruf, ja, die machen sich darüber Gedanken, was ist der Mehrwert, wenn ich das, was ich da mache, im Fernsehen zeige, wenn ich Text, also wenn ich Gespräch höre und Bild sehe.
Ja, und warum mache ich das?
Warum mache ich das? Was ist der Mehrwert? Und der erschließt sich bei mir bei diesem Format nicht wirklich, aber wir haben ja jetzt schon hilfreiche, wir haben ja jetzt eigentlich vorgeschlagen, wie man es besser machen kann.
Ganz ehrlich, ich finde, das ist so ein bisschen, manchmal habe ich mir gedacht, die könnten auch einfach an so einem Schreibinstitut eine Kamera reinstellen und dann einfach eine Textbesprechung filmen und da bist du nicht mehr weit weg vom Bachmann-Preis, so von dem, was da innovativ so gemacht wird, weißt du, also einfach nur so von der Art, und ich finde das einfach so ein bisschen, ja, wir haben Vorschläge gemacht, aber ich muss sagen, ich habe es jetzt einmal geguckt und ich glaube, ich werde es erstmal nicht mehr gucken, weil es einfach wirklich so, ich finde es wirklich, das wird
es
weder
geht auch
den Texten,
drei Tage. Das geht drei Tage. Weißt du, wie lange das dauert, das anzuschauen? Kann mal jemand sagen, ob er oder sie das komplett geschaut hat, hintereinander weg?
Gerne
als normaler, arbeitender
Mensch.
Mensch.
Ja, und ja. Und da ist irgendwie sehr viel krank daran irgendwie. Und ich habe aber wirklich, und das finde ich dann wiederum interessant, das hatte ich ja auch am Anfang gesagt und würde da gerne nochmal den Bogen hinschlagen, dass das einfach so ein totales Literatur-Bubble-Phänomen ist.
Aber genau deswegen,
glaube,
wahrscheinlich.
Genau.
Ne, da sind wir wieder beim Anfang. Ich muss uns nochmal dazu sagen, dass Menschen, die nicht arbeiten, nicht unnormal sind. Normal arbeitend war etwas missverständlich formuliert. Das ist mir wichtig.
Ja. Und dann sind wir aber dann nochmal da, weil es ist wirklich, es berichten halt alle drüber, aber alle berichten auch so mit diesem leichten Insider-Ton drüber. Ja. Also dann gibt's irgendwie in den Artikeln plötzlich so Sachen wie, dass da ja immer Gerüchte aufkommen, wer dann mit wem im See war und so. Und man denkt sich so, wen bitteschön in der normalen Welt, die wo Menschen einfach Zeitungen lesen, interessiert, also weißt du, das ist so eine Bubble-Sache irgendwie, über die dann halt alle, und alle sind da, alle essen da, trinken da, machen Partys, die dann da noch stattfinden, die vom Bürgermeister ausgerichtet werden oder wie auch immer, und feiern sich und finden das irgendwie geil oder auch nicht geil, weil das ist auch so ein Phänomen, das, glaube ich, niemand da so wirklich gern lesen will, und jeder aber weiß, das ist so eine große, das wird so wahrgenommen, deswegen würde jeder da hingehen, da muss man auch nicht lügen. Also ich sehe mich da auch schon sitzen, wenn ich es dürfte, und würde es aber trotzdem total scheiße finden, ne? Und das ist auch so ein, das ist auch, glaube ich, so eine Sache, die an diesem Bachmann-Preis unfassbar nervt, dass der eigentlich in sehr vielen sehr fragwürdig ist und gleichzeitig es aber nicht so viele Plattformen gibt für Menschen, die schreiben und so gerade so am Anfang sind und versuchen quasi sich so eine Autorinnenkarriere aufzubauen, und dass man deswegen dieses Angebot auch immer annehmen würde, auch wenn es da viel zu verbessern gäbe, Lynn.
Das stimmt. Ich möchte übrigens noch die Preisvergabe empfehlen, weil die hat echt ungeplantes Comedy-Gold geliefert. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Das war herrlich. Das ist jetzt mein Abschlusswort zum heutigen Tag. Die Punktevergabe war derart kompliziert, Da hat nämlich Fesslacher, der Moderator und der Notar, der haben versucht zu erklären, wie die Abstimmung funktioniert. Und die Jury hat halt so ratlos auf ihre iPads geschaut, wo sie irgendwas anklicken sollten. Und das war wirklich derartig komisch, weil es ist halt so ein Jurist gewesen, ja, der also diese Abstimmung überwacht aus rechtlichen Gründen. Und der war sich seiner Sache total sicher und wusste auch, wie das funktioniert. Aber ich hatte den Eindruck, er war auch der Einzige. Und seine Erklärungsversuche, die waren so ein bisschen, die liefen so ins Leere. Und man sah auch bei den Abstimmungen, finde ich, teilweise die Aufnahmen der Jurorinnen. Und es hat mir nicht den Eindruck gegeben, als wüssten sie, wo sie gerade drücken müssen. Was, ne? Also ist jetzt eine Unterstellung. Ja. Aber es wirkte alles sehr so, ich habe es nicht so ganz verstanden, aber ich drücke jetzt einfach hier. Und das andere lustige Moment war, dass natürlich der Jurist auch verkünden musste, wer nun welchen Preis gewonnen hat, aber er hatte so eine trockene Juristenart und deswegen hat er das immer einfach so runtergeerzählt und der Moderator griff dann so ein und meinte, könnten Sie es bitte mit der nötigen Tragweite formulieren, mit ein bisschen Pause und Spannung dazwischen und meinte das schon so als so humorvoll verpackt und dieser Jurist war auch so richtig trocken und meinte so, ja, mit der mir als Jurist eigenen Fähigkeit werde ich das versuchen umzusetzen, den Bachmann-Preis gewonnen hat. Und dann hat er den Namen gesagt und es war wirklich wahnsinnig komisch, aber natürlich, so lustig es ist, auch einfach richtig peinlich. Ja. Also ich meine, da fiel dann dieses gesamte Glamour-Fernsehkonzept komplett in sich zusammen.
Und das fällt ständig in sich zusammen, auch bei diesen komischen Schalten in den Garten, ja, wo dann immer so, so und jetzt schalten wir nochmal aus dem Studio in den Garten, als ob da irgendwie jetzt so, weißt du, wie bei Sportübertragungen so, ja, direkt ins Stadion, in die Arena und zurück ins Studio. Und das funktioniert aber alles nicht, weil das ist kein richtiges, gescheites Studio und das ist auch irgendwie so ein, das ist ein Garten, wo ein paar Liegestühle stehen und irgendwie dann zwei Leute, einer von der FAZ und der andere von irgendeinem anderen Kritikportal dann noch miteinander reden und auch nochmal bewerten. Das ist wirklich, also
aber
auch
lustig,
ein bisschen peinlich, trifft sehr gut.
Aber lustig war bei der Preisverleihung, wie Tian Sila dann aufgerufen wurde und dann mussten die nämlich vom Garten ins Studio rennen und wurden dann mit der Kamera begleitet. Und das Lustige war einfach, dass Tian Sila mit so einer riesigen Tasche aus dem Garten ins Studio kam, weil er wahrscheinlich gerade nicht wusste, wohin damit. Und dann stand er zwischen diesen ganzen Sponsoren im Studio, die so Anzug getragen haben, wie so ein verirrter Postbote und hat diesen Preis verliehen bekommen. Und es war so wahnsinnig sympathisch irgendwie. Und gleichzeitig hat es eben gezeigt, wie merkwürdig dieses Konzept ist.
Ja, ich glaube, wir nehmen Tian Sila mal mit aus diesem Bachmann-Preis und besprechen mal sein Buch, lesen mal sein, ja, Buch. Ich glaube, das kann sich wirklich lohnen.
Das machen wir.
Und ansonsten bin ich sehr froh, dass wir mal drüber reden konnten, Lynn.
Ja, Josef, weißt du, nach dieser ganzen Sache habe ich gar keine Lust auf ein Gedicht, sondern ich habe einfach nur Lust zu sagen, dass Leute Gedichte lesen sollen.
Ja, lest Gedichte. Und
lest einfach Gedichte, lest Gedichte von Ingeborg Bachmann. Nächste Woche gibt es auch wieder eins. Diese Folge war sehr lang. Vielen Dank fürs Zuhören. Und
ciao.
Wir sehen uns im Fernsehen irgendwann.
Ciao, ciao.
Das war Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.